Kerstin Bonchef ist Fachanwältin für Bank- und Kapitalmarktrecht und Fachanwältin für Steuerrecht. Heute sprechen wir mit ihr über die neuesten Entwicklungen im Insolvenzverfahren der skandalumwitterten PIM Gold GmbH. Frau Bonchef, herzlich willkommen beim Business Talk am KUDAM. Schön, dass Sie heute da sind und wir steigen auch direkt ein mit der ersten Frage zu einem sehr spannenden Thema, zumindest für viele Anleger. Gold ist derzeit ein sehr beliebtes Investment und sowohl der Direktkauf, aber auch Sparpläne sind bei vielen Anlegern sehr populär. So ganz generell, was versprechen sich denn Käufer, wenn sie ihr Geld in Gold investieren?
Zunächst guten Tag und auch ich freue mich sehr. Ja, wenn Anleger in Gold investieren, ist immer zunächst das erste Interesse in Zeiten wie diesen, dass man eine sichere und inflationsgeschützte Anlage erwirbt. Wir haben ja derzeit die Problematik, dass wir von einer Krise in die nächste schlittern. Wir hatten zunächst Corona, jetzt haben wir den Krieg und wir haben eine Inflation, die ihresgleichen sucht mit Inflationsraten von 7% und das Ende der Fahnenstange ist sicherlich noch nicht erreicht. Es ist ganz klar, dass Anleger immer wieder auch Anlagen suchen, die inflationsgeschützt sind, mit denen sie auch ihr Vermögen wahren können und eine geeignete Anlage haben für die Zukunft. Also der Vermögenserhalt steht meines Erachtens an erster Stelle. Hinzu kommt, dass Anleger sehr gerne das Gold oder Goldprodukte auch nutzen, um es dem Depot beizumischen, damit das Depot also gemischt ist und wir nicht nur Aktien, Fonds oder auch Bargeld in der Liquidität haben, sondern eben auch Gold.
Jetzt schauen wir uns ein Unternehmen ganz explizit an, und zwar ist das die PIM. Und die PIM hat Gold über viele Jahre als Goldsparpläne, als Investment vertrieben. Und wie würden Sie das aus heutiger Sicht bewerten? Wie haben die ihr Angebot betrieben?
Also jeder Anleger, der dort investiert war, ich sage ganz bewusst war, denn zwischenzeitlich ist das Insolvenzverfahren ja eröffnet im Jahr 2019, hatte das Ziel, in Gold zu investieren und hat auch gedacht, er erwirbt ein Direktinvestment in Gold. Also er erwirbt das Gold. Die PIM hatte verschiedene Produkte, verschiedene Verträge. Sie begann ja mit dem Vertrieb von Gold im Jahr 2010. Und dann zog sich die Geschichte der PIM bis in das Jahr 2019 hin, bis zum Zeitpunkt der Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Die PIM hatte verschiedene Produkte. Also sie hatte beispielsweise ein Produkt, das hieß Bonus Goldkauf Plus. Sie hatte weiterhin ein Produkt Bonus Gold Spot und sie hatte die sogenannten Kinderbonus-Goldkaufverträge. Allen Verträgen ist, meine ich, gleich, dass die Anleger die Produkte erwarben mit dem Ziel, ein Direktinvestment zu tätigen, also tatsächlich Gold zu erwerben. Das war sicherlich am Anfang 2010 der Fall. Bis 2013, da gab es so die ersten staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen. Und dann schwenkte die PIM um in den Jahren 2013 bis 2019. Diese Zeitqualität oder diese Zeitspanne hat eine neue Qualität, weil die PIM dort das Gold, was sie ursprünglich in den Jahren 2010 noch für Anleger erwarb, vermischte. Und zwar vermischte mit ihrem eigenen Goldbestand und nicht eigene Kundenaccounts führte, mit den Namen der Anleger, wo auch konkret das erworbene Gold dann verwahrt wurde. Das war, denke ich mal, so die erste Täuschung, die den Anlegern passierte oder wo die Anleger dieser Täuschung unterlagen. Die zweite Täuschung war sicherlich auch die, dass im Nachfolgenden tatsächlich der Goldbestand nicht erworben wurde. Also wir können heute nach den Ergebnissen der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen sehr wohl sagen, dass wir ein Schneeballsystem haben, wann immer es begann, ob in den Jahren 2013, 14, 15, 16, spätestens zum Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung, müssen wir davon ausgehen, es gab ein Schneeballsystem, denn der Insolvenzverwalter fand nicht mehr den Goldbestand vor. Es fehlen circa, das wissen wir alle, etwa 2 Tonnen Gold.
Oha, das ist
nicht unerheblich.
Verschlägt mir auch kurz die Sprache. Okay, wenn wir uns jetzt diese anderen Produkte einmal anschauen, auch ganz besonders das Bonusgold, was sich ja ganz speziell an die Kinder auch gerichtet hat. Wie gut oder wie schlecht waren denn diese Investments zu bewerten?
Zunächst muss man sagen, dass der Name der Produkte Sicherheit suggerierte. Dies ergab sich teilweise auch aus den Kaufverträgen. Die Anleger wurden ja damit gelockt, physisches Gold zu erwerben. Und bei dem Produkt Bonusgold wurden sie damit gelockt, auf ihren Herausgabeanspruch auf das Gold zu verzichten und das Gold bei der PIM zu belassen. Die PIM wollte dieses Gold für die Anleger, also waren häufig auch Großeltern, Eltern, die für die Kinder angelegt haben, verwahren und mit dem Gold die wundersame Geldvermehrung betreiben. Deswegen hat man den Anlegern auch eine Rendite von 0,6% monatlich, also 7,2% jährlich als Bonusgold versprochen, was erwirtschaftet werden sollte. Da kann man sich vorstellen, dass diese Rendite so nicht erzielbar war, weil die PIM genauso wie wir alle, wenn wir Gold erwerben, von der Goldpreisentwicklung abhängig ist. So wie sich der Goldpreis entwickelt und der hängt von vielen, vielen Faktoren ab, so gestaltet sich dann im Prinzip auch die Rendite.
Verstehe. Wie wurden denn diese PIM-Produkte, ja, die dieses Unternehmen angeboten hat, wie wurden die denn vertrieben? Wie haben die ihren Vertrieb aufgebaut und ja, die Produkte verkauft?
Also die PIM hatte einen Strukturarm, die PGD, die auch parallel mit der PIM in das Insolvenzverfahren geraten ist. Aber wir hatten eine Vielzahl von Beratern und Vermittlern, die deutschlandweit Tausende von Verträgen an den Mann oder an die Frau gebracht haben. Also die Vermittler, die waren überwiegend tätig und wurden als solche auch in den Kaufverträgen ausgewiesen. Man hat in den Kaufverträgen eine Spalte Vermittler und dort gibt es den Namen des Vermittlers und in der Regel auch eine Vermittlernummer. Also wie kleine Ameisen sind die Vermittler ausgeschwirrt und haben die Anleger eingesammelt.
Okay. Wir haben mal so ein paar Zahlen zusammengesucht. Also die Insolvenz, wie Sie schon gesagt haben, der PIM Gold GmbH war im Jahr 2019 wahrscheinlich ein Schock für jeden einzelnen Menschen, der dort Geld angelegt hat. Und insgesamt geht es um Forderungen aus Goldsparträgen und auch Lieferverträgen von rund 140 Millionen Euro. Das ist eine ganze Menge. Können Sie einmal ganz kurz zusammenfassen, was ist denn da eigentlich passiert?
Genau. Also die Historie der PIM beginnt im Jahr 2010. Im Jahr 2013 gab es erste staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren, weil man bereits vermutet hatte, dass möglicherweise der Goldbestand, so wie er in den Kaufverträgen ausgewiesen ist, nicht vorhanden ist. Das ganze Verfahren setzte sich dann in den Jahren 2016, 17, 18, 19 fort. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat in den Jahren 2016 und 2017 mit den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren gegen die PIM begonnen. Jetzt muss man wissen, dass die BaFin zu diesem Zeitpunkt auch bereits informiert ist. Für die, die das nicht wissen, die BaFin ist die Bundesaufsicht für Finanzdienstleistungen und die Produkte der PIM unterlagen unseres Erachtens spätestens ab dem Jahr 2015 möglicherweise auch der Aufsicht der BaFin, mindestens hinsichtlich des Produktes Bonusgoldkauf, weil man ein Direktinvestment verkauft hat, hier eine Rendite von 7% jährlich zugesichert hat und unter anderem auch in einigen Verträgen ein sogenanntes Rückkaufsrecht. Im Jahr 2019 führten diese staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen dann nicht nur zu einem Einschreiten der BaFin, sondern letztendlich auch zu einem Insolvenzverfahren, was dann beantragt wurde und auch eröffnet worden ist. Und wie Sie richtig sagen, hat der Insolvenzverwalter, der Dr. Metoya, dann nach Eröffnung des Verfahrens feststellen müssen, dass wir 140 Millionen Kundenforderungen etwa haben und diesen Forderungen nicht annähernd so viel Goldbestände gegenüberstehen. Die Anleger haben dann daraufhin, was absolut richtig ist, in der Vielzahl der Fälle ihre Forderungen angemeldet. Hier ist es wirklich so, nur wer sich auf den Weg begibt im Insolvenzverfahren und seine Forderung anmeldet, das will ich auch nochmal ganz ausdrücklich sagen, hat eine Chance, eine Ausschüttung zu bekommen. Und die erste Ausschüttung von ca. 8% ist auch schon erfolgt. Viele Anleger denken ja, jetzt muss ich weiteres Geld investieren für den Anwalt und das im Prinzip meinem verlorenen Geld hinterher schmeißen. Aber im Insolvenzverfahren ist es durchweg so, dass sich das dann lohnt, diese Forderung anzumelden. Und meines Erachtens ist es auch in der Vielzahl der Fälle passiert.
Wenn ich Sie richtig verstehe und wie das halt oftmals auch bei einer Insolvenz ist, bei der Gesellschaft ist nicht mehr viel zu holen und natürlich auch bei den Geschäftsführern auch nicht mehr. Aber gibt es denn für die PIM-Anleger noch irgendeine Möglichkeit oder auch eine bessere Aussicht, einiges an ihrem Investment wieder zurückholen zu können?
Die Frage ist absolut richtig und eine sehr gute Frage. Natürlich ist es so, dass die Anleger in diesem Insolvenzverfahren nicht damit rechnen können, dass sie 100% ihres Kaufpreises zurückerhalten. Ich hatte bereits gesagt, ca. 8% hat der Insolvenzverwalter derzeit ausgeschüttet, aber wir müssen damit rechnen, dass höhere Quoten als 20-30% nicht zu erzielen sind. Das heißt, wir empfehlen durchaus, dass die Anleger sich jetzt auf den Weg begeben und weitere Haftungsgegner suchen. Möglicherweise kommen hier zum einen Loomis in Betracht, das war der Verwahrer, der die Goldbestände verwahrt hat, aber auch die Schiene der Anlagevermittler. Und bei den Anlagevermittlern ist es ja so, dass diese den Anlegern auf jeden Fall unter Umständen dafür haften, dass sie keine richtige Plausibilitätsprüfung vorgenommen haben und auch nicht vollständig über das Produkt der PIM Auskunft erteilt haben. Also ja, es lohnt sich, sich auf den Weg zu begeben und vor Ablauf auch von Verjährung von Ansprüchen weitere Haftungsgegner zu suchen und in Anspruch zu nehmen. Aber auch hier muss jeder Anleger entscheiden, was will er machen, was will er investieren. Bei den rechtsschutzversicherten Fällen haben wir für unsere Anleger Deckungsanfragen für die Inanspruchnahme der Vermittler gestellt. Und wenn diese Deckungsanfragen durch die Rechtsschutzversicherung positiv beschieden werden, können wir uns hier auf den Weg begeben.
Jetzt wird's spannend. Auf welche Risiken hätten denn die Vermittler hinweisen müssen damals?
Also es gibt einen Unterschied zwischen der Haftung eines Anlagevermittlers von der eines Anlageberaters. Die Haftung eines Anlageberaters sieht der BGH, also der Bundesgerichtshof, viel, viel weiter als die eines Anlagevermittlers. Das heißt aber nicht, dass Anlagevermittler den Anleger nicht haften. Mitnichten, erst recht in diesem Fall. In diesem Fall haben wir in den von uns bearbeiteten Fällen eine Vielzahl von Pflichtverletzungen herausarbeiten können. Ich möchte jedoch nur mal 1, 2 oder 3 Pflichtverletzungen herauspicken, um nicht alle zu langweilen. Zum einen hat der Vermittler die Pflicht, vollständig Auskunft über das Produkt zu erteilen. Die PIM hat ja die Verträge so gestaltet, dass der Anleger wählen konnte zwischen der Sofortauslieferung, der Depoteinlagerung und auch sogenannten Bonusgold-Ratenkaufverträgen. Der Anleger, der die Sofortauslieferung gewählt hat, und es waren leider die wenigsten, der hatte Glück, weil der hat das Gold bekommen, möglicherweise zu einem höheren Kaufpreis, aber er hat es in den Händen. Bei der Depotauslieferung, das haben leider die Vielzahl der Anleger gewählt, ist es so, dass sie das Gold nicht bekommen haben. Die PIM dieses Gold verwahren wollte, sollte, in sogenannten Behältern und der Anleger nur einen sogenannten Miteigentumsanspruch hat. Und diesen Miteigentumsanspruch geltend zu machen, ist ganz schwer auf Herausgabe. Das ist einfach sachenrechtlich etwas problematisch, weil an dem Goldbarren nicht dran steht, Liesje Müller hat einen Miteigentumsanteil, sondern letztendlich muss der Anleger hier auch seinen Geldanspruch, was passiert ist, im Insolvenzverfahren anmelden. Aber wichtig ist, der Vermittler hätte den Anleger darüber aufklären müssen, dass nicht Gold tatsächlich erworben und auf den Namen des Anlegers eingelagert wurde. Das ist die erste Pflichtverletzung. Die zweite Pflichtverletzung sehen wir ganz klar in der Belehrung über die Preisbestimmung. Es ist ja so, dass es für das Gold auch wie für andere Dinge einen marktüblichen Preis gibt. Und der marktübliche Preis, den kann man abrufen über Vergleichsportale, der wird bestimmt über die LBMA, London Bullion Market Association, und es gibt verschiedene Faktoren für die Preisbestimmung. Bei der PIM war es aber so, die hat die Preise hinterlegt auf ihrer Homepage und hat diese Preise selbst bestimmt. Das waren aber nicht die marktüblichen Preise. In den von uns vertretenen Fällen mussten wir feststellen, dass die Kunden allesamt zu überhöhten Kaufpreisen das erworben haben. Mal ein Beispielsfall: ein Anleger, der 2018 einen Kauf getätigt hat und 320 Gramm Gold erworben hat, hat in unserem konkreten Fall 17.300 Euro gezahlt, aber hätte nur einen marktüblichen Kaufpreis von 14.200 Euro am 1.12.2018 geschuldet. Das ist ein Unterschied. Ja, das ist einfach nur mal so ein exemplarisches Beispiel dafür, wie überhöht die Preise angeboten sind. Die Anleger haben den Vermittlern vertraut und hier bestand zwingend die Pflicht des Vermittlers, darauf hinzuweisen, wie erfolgt die Preisvermittlung, woher kommt das Bonusgold, ist es eingepreist und die PIM ermittelt die Preise selbst. Darauf hätte der Anleger hinweisen müssen. Und das sehen mittlerweile auch teilweise die Gerichte so, die das bestätigen. Die sagen eigentlich kein Vorteil für den Anleger. Und die dritte große Pflichtverletzung sehen wir darin in der Plausibilitätsprüfung. Der Vermittler hätte mindestens einmal das Lager aufsuchen müssen. Der hätte schauen müssen, wo ist das Gold? Ist es tatsächlich vorhanden? Wird es in Kundenaccounts verwahrt? Also wie erfolgt der Erwerb, Kauf und Verwaltung? Also das sind drei große Komplexe, die wir im Rahmen der Pflichtverletzungen doch sehr positiv für die Anleger sehen und auch ein Anspruch gegen den Vermittler.
Frau Bonschef, jetzt kommen wir zur, ich würde fast sagen, wichtigsten Frage für unsere ZuschauerInnen und vor allem auch für die, die vielleicht mit der PIM zu tun hatten. Wie Sie gesagt haben, die Verträge wurden ja zwischen den Jahren 2016 und 2019 gezeichnet. Das ist ja schon wieder eine ganze Weile her. Gibt es denn wichtige Fristen, die die Anleger beachten müssen, um jetzt tätig zu sein?
Ja, durchweg. Es gibt Fristen, die zu beachten sind. Ansprüche verjähren. Also die Gegenseite kann die Einrede, das nennt man so rechtsdogmatisch, der Verjährung erheben. Das heißt, dann kann der Anleger, wenn der Anspruch verjährt ist, diesen nicht mehr geltend machen. Hier gibt es zwei Fristen. Zum einen die dreijährige Verjährungsfrist und zum anderen die zehnjährige Verjährungsfrist. Die schließen sich aber nicht aneinander an, sondern ich sag mal so, die dreijährige geht in der zehnjährigen Verjährungsfrist auf. Also mehr als 10 Jahre Verjährung geht nicht. Ich beginne mal mit der 10-jährigen Verjährungsfrist. Das ist die sogenannte absolute Verjährungsfrist. Die beginnt taggenau. Wenn ich abstelle auf den Zeitpunkt des Abschlusses des Kaufvertrages mit der PIM, gerechnet 10 Jahre, verjähren diese Ansprüche also taggenau auf diesen Tag dann. Beispiel 1.12.2016, Kaufvertragsabschluss. Der Anspruch wäre verjährt am 1.12.2026. Bei der dreijährigen Verjährungsfrist ist es so, dass die abstellt auf den Zeitpunkt, wann der Anleger Kenntnis von den Pflichtverletzungen erlangte. Hier würde ich durchweg abstellen, vorsorglich abstellen, damit kein Anspruch verjährt, auf die Eröffnung des Insolvenzverfahrens, also 1.12.2019. Hier verjähren die Ansprüche innerhalb von 3 Jahren, aber nicht taggenau, sondern zum Ablauf des Jahres. Das würde bedeuten zum 31.12.2022, also nicht mehr so lange ist es hin.
Genau, das ist das Thema, ja. Also wenn jetzt jemand zuschaut und der Meinung ist, ich habe das vielleicht vor mir hergeschoben und wusste nicht so richtig, was ich machen soll, ist es unbedingt wichtig, weil wir haben jetzt Mitte Juni, sich damit auseinanderzusetzen, den Fall ja anzufangen, damit da auch ja nichts passiert und diese Verjährungsfrist vorbei ist. Denn der Dezember ist manchmal schneller da, als man glaubt.
Durchweg. Das empfehlen wir, ja, das empfehlen wir den Anlegern, die Zeit, die läuft. Und wir nehmen auch die Prüfung vor für die Anleger. Und es gilt dann hier aber auch abzuwägen, was wir nicht machen, unsinnige Prozesse zu führen. Es gibt ja schon teilweise Prozesse gegen Vermittler, die geführt wurden und die sich zwischenzeitlich im Insolvenzverfahren befinden. Das machen wir nicht. Aber es gibt durchweg Fälle, wo es sich lohnt, wo auch der Vermittler eine Versicherung dann hat und wir dann die Versicherung, wenn wir den Anspruch gegen den Vermittler bejaht haben, in Anspruch nehmen können.
Frau Bonschef, wir haben uns heute unterhalten über die PIM Gold GmbH und über das Insolvenzverfahren. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren.
Ich danke Ihnen.